Küche? Kohle?
Kollektive.
Rezepte vom Kreta-Projekt.
Für gediegenes Überleben
im Freiburger Bahnhofsviertel.
Britta, du bist schon am Tisch stecken. Was gibt's denn heute?
Also heute gibt's überbackenen Chicorée und Salzkartoffeln und Salat. Einmal Karottensalat und einmal Chinakohl mit, rote Beete, Quaspelt.
Und mit was hast du den Chicorée überbacken?
Mit Käse, einfach gemischter Käse. Den habe ich von der Theke, Käsetheke geholt.
Im Backofen.
Ja, genau. Und eine Sahnesoße noch dabei und gewürzt mit Salz, Pfeffer und Paprika.
Das heißt, die Fleischesser kriegen heute kein Fleisch?
Nee, also ich finde, hier wird eh viel zu viel mit Fleisch gekocht.
Müssen hier eigentlich alle mal kochen oder kann man sich davor auch drücken?
Nee, wir haben das schon so mehr oder weniger zur Pflicht gemacht, dass alle mal kochen. Und es gibt auch welche, die es total ungern machen. Ich habe es am Anfang auch ungern gemacht, weil es einfach stressig war. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, es geht ganz gut.
Ist es auch sonst so in der Baugruppe, dass alle alles machen?
Ja, es ist schon, ich meine gut, alles jetzt Büroarbeit, das ist schon ziemlich aufgeteilt, wer da für Buchhaltung und so weiter verantwortlich ist. Aber auf dem Bau ist es so mal das Anliegen zumindest, dass alle alles machen können.
Nochmal zurück zum Essen, gibt es auch einen Nachtisch?
Ja, es gibt Mousse au Chocolat, aber nicht selber gemacht, sondern geschummelt von Dr. Oetker.
Überbackenen Chicorée gab es also am vergangenen Dienstag in der Baugruppe. Wir befinden uns auf dem Kreta-Gelände in der Adlerstraße 12 in Freiburg, wo sich Radio Dreieckland übrigens immer befindet, und begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zu unserem Feature über das Kreta-Projekt. Das Kreta-Gelände ist eins jener Projekte, das vielen aus seiner bewegten Geschichte bekannt ist. Hausbesetzungen hat man in Erinnerung, Polizeirazzien und Demonstrationen. Davon soll in der kommenden Stunde eher nur kurz die Rede sein. Vielmehr wollen wir einen Einblick in das Kreta-Projekt von heute geben. Der Skandal um die angeblichen illegalen Bankgeschäfte des Projekts, der durch die Medien ging, soll nochmal aufgerollt werden. Bewohnerinnen erzählen über das Leben im Kreta, ein Mitglied der Baugruppe berichtet über den Stand des Projekts und zwischendurch schmecken wir gelegentlich in die Bauküche hinein, um zu erfahren, mit welchen Rezepten sich die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter von Kreta Ost das Überleben im Freiburger Bahnhofsviertel angenehm machen. Und zum Schluss wissen dann alle, warum es eine gute Sache ist, brachliegendes Privatgeld ab 1000 Mark nicht zur Bank, sondern zum Projekt Kreta Ost zu tragen und es dort als Direktkredit eine Weile liegen zu lassen. Wer Fragen hat oder schriftliche Infos zum Projekt will, kann hier im Studio anrufen unter 0761 31 028. Ich sage die Telefonnummer nochmal: 0761 31 028. 28. Ja, und was ist das Kreta-Projekt eigentlich? Wir haben Leute befragt, die in unmittelbarer Nachbarschaft im Stadtteil im Grün leben.
Kennen Sie das Kreta-Projekt hier im Viertel?
Ja, gehört habe ich schon dafür, aber
kann nichts dazu sagen. Aha. Wissen Sie, was dort für Projekte sind oder was das überhaupt ist?
Nee.
Aha. Sie wohnen hier im Viertel?
Ja.
Und das hat Sie noch nie interessiert, da mal zu gucken?
Nee.
Kennen Sie das Greta-Gelände, das Greta-Projekt hier im Viertel?
Nee, kenne ich nicht. Ich gehe mal da durch, aber nee, kenne ich es nicht.
Aha. Sie können sich gar nicht vorstellen, was dort ist?
Nee.
Und jetzt wohnen Sie hier ja direkt um die Ecke. Hatten Sie noch nie Lust, mal da drauf zu gehen und zu gucken?
Ja, was ist da? Was gibt's denn da?
Na, da kann man zum Beispiel Kaffee trinken oder da gibt's einen Gebrauchtwaren, einen Gebrauchtmöbelladen. Und dann gibt's eine ganz schöne Töpferei mit wunderschönen Tassen.
Ja, ich brauche nichts, ich habe alles.
Weißt du was über das Greta-Gelände, über das Greta-Projekt?
Ja.
Was weißt du denn da?
Ich weiß, dass die zum Beispiel mit Wohnungen, mit Schule für Kinder und ja, so alles Mögliche. Sie kriegen dort Geld von so Leute oder Unternehmen so. Und das Geld wird investiert da drin und wieder zurückbezahlt und solche Sachen. Ja.
Kennst du das Greta-Gelände, das Greta-Projekt hier?
Also ich habe es noch nicht gesehen. Im Grunde, was ich drüber kenne, eigentlich nur so aus, ja, was man mal so in der Sonntagszeitung oder sowas lesen kann. Oder halt, was ich so von außen sehe, wenn ich hier vorbeigehe oder fahre.
Aber selber dort gewesen warst du jetzt noch nicht im Café oder mal in diesen Werkstätten, die da sind und so?
Nee, also das habe ich noch gar nicht gesehen. Also ich habe auch wohl mal so Einladungen im Briefkasten gehabt, wenn dann also am Wochenende mal so eine Art Tag der offenen Tür oder sowas stattgefunden hat. Aber irgendwie habe ich es dann nie geschafft, da mal hinzugehen, mir das anzugucken.
Also ich kenne es vom täglich vorbeilaufen, vom bisschen schauen, aber so im Detail nicht genau. Und was man so ein bisschen in der Zeitung, Funk und Fernsehen mitbekommt.
Aha. Was gibt's denn dort? Was wissen Sie denn?
Ja, das ist irgendwie alternativer Wohnungsbau, was ich jetzt so mitbekommen habe, dass also hier praktisch Wohneigentum entsteht auf relativ günstiger Basis. Aber wie gesagt, dass Finanzierung gesucht werden, aber mehr weiß ich nicht drüber. Aha. Mehr weiß ich nicht. Aha.
Sie wohnen hier im Viertel, kriegen Sie manchmal was mit so?
Ja, also wenn diese Feiern, diese berühmten Greta-Feiern sind, dann kriegt man schon was mit, aber hält sich im Rahmen. Ist ertragbar, ja, genau.
Wir stehen hier direkt vor dem Greta-Projekt. Ja. Kennen Sie das Greta-Projekt?
Nicht direkt.
Aha.
Nicht direkt.
Aber Sie gehen hier öfter vorbei und sehen das. Waren Sie denn schon mal dort?
Drin, ja. Wenn da Flohmarkt ist zum Beispiel.
Aha. Und wissen Sie, was dort sonst noch so gibt?
Was gibt es da? Zusammenschluss von Frauen, die da bauen.
Und was halten Sie davon?
Ist anständig. Ich meine, die Frauen sind ja emanzipiert, warum sollen sie nicht selber was unternehmen, ne? Wenn sie Kies haben.
Wir stehen hier direkt vor dem Greta-Projekt. Kennen Sie das?
Nee, nicht so genau. Nein, das kenne ich. Das ist doch die Ding da, die Greta-Ding da.
Sind Sie noch nie hier übers Greta-Gelände mal gelaufen, um zu gucken?
Doch, das ist nicht schlecht. Also wenn man so entlang geht, da kommt ein schönes Wohnhaus, sehr schön. Das ist alt, aber es war mal schön gebaut, gell? Und die bauen das ganz langsam auf hier, mit eigenen Kräften und eigenem Material. Wenn sie Material wieder haben, bis gespart haben, dann tun sie wieder weiterbauen. Ich finde das eine gute Idee von so jungen Leuten, gell?
Soweit das gesammelte Wissen der Nachbarn des Greta-Projekts. Es handelt sich übrigens nicht, wie der ältere Herr vermutet hat, um einen Zusammenschluss von Frauen, die bauen. Aber immerhin besteht die etwa 20-köpfige Baugruppe tatsächlich etwa zur Hälfte aus Frauen. Und das ist sicher auch im Jahr 2000 noch eher eine Ausnahmeerscheinung. Darüber hinaus haben sich diverse Frauenprojekte auf dem Greta-Gelände niedergelassen. Das feministische Archiv befindet sich dort, die Suchtberatungsstelle Frauenzimmer und der Frauengruppenraum. Abgesehen von den Frauenprojekten hat sich im Laufe der Jahre Radio Dreiklang ziemlich breit gemacht auf dem Gelände. Das Strandcafé befindet sich an der sonnigsten Stelle des Innenhofs. Einen Kindergarten und eine Töpferei gibt es dort. Und natürlich das Gebrauchtwarenlager, mit dem die Geschichte des Greta-Projekts mehr oder weniger ihren Anfang nahm.
Das Greta-Projekt befindet sich auf dem Areal einer ehemaligen Eisengießerei aus dem 19. Jahrhundert im Freiburger Stadtteil im Grün. Die Fabrik wurde 1953 endgültig geschlossen. Danach standen die Gebäude leer. Die Erben des Areals vermieteten einzelne Gebäudeteile an Kleinbetriebe. So auch 1977 an eine Gruppe von Landfreaks, 14 Frauen und Männern, die dort ein Gebrauchtwarenlager eröffneten. Der erste Alternativbetrieb, der übrigens bis heute auf dem Greta existiert. 1979 wurde das Grün zum Sanierungsgebiet erklärt. Ein reines Wohngebiet sollte entstehen und das Gewerbe ausgelagert und die Greta-Fabrik mal ganz, mal teilweise abgerissen werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner befürchteten Luxussanierung mit entsprechend saftigen Mieterhöhungen, Rausschmiss und Kahlschlag im Viertel und begannen sich zu organisieren.
Auch in der Greta-Fabrik regte sich der Widerstand. Das Gebrauchtwarenlager war gekündigt und sollte per Zwangsräumung rausgeschmissen werden. Der Verein Leben und Arbeiten in der Greta'schen Fabrik wurde gegründet. Ziel war es, das letzte komplett erhaltene Industriedenkmal Freiburgs vor dem Abriss zu bewahren und zu einem Versorgungs- und Begegnungszentrum zu machen. 1983 war ein erster Schritt geschafft. Die Stadt beschloss den Erhalt der Greta-Fabrik und kaufte das gesamte Areal. Der westliche Teil sollte in günstigen Wohn- und Gewerberaum umgebaut werden und ging 1988 in den Besitz der Mieterinnen und Mieter über. Was sich im Nachhinein so reibungslos anhört, ist allerdings das Ergebnis jahrelanger Kämpfe und Verhandlungen. Oft hing das Schicksal des Projekts von einer Stimme im Gemeinderat ab.
Die Gretas warteten allerdings nicht, bis die Verträge unter Dach und Fach waren. Lange vor dem Kauf begann das Leben auf dem Gelände. Die ersten Wohnungen wurden ausgebaut, das Strandcafé wurde eröffnet, die Töpferei, die Food-Coop, später die Stadtzeitung und Radio Dreieckland siedelten sich hier an. Die Kindertagesstätte Lagarini besetzte ihre jetzigen Räume. Auch die Gießereihalle wurde mehrere Jahre für politische und kulturelle Veranstaltungen genutzt.
1988 wurde bekannt, dass das Greta-Areal sehr stark mit Schwermetallen belastet war. Eine Lawine kam ins Rollen. Staubproben wurden nicht nur im Greta, sondern auch in den benachbarten Stadtvierteln gemacht. Ergebnis: Das ganze Grün ist extrem mit Blei- und Cadmiumstäuben kontaminiert. In der Greta-Fabrik wurden extrem hohe Werte festgestellt. 1989 wurde die Gießereihalle von der Stadt geschlossen. Ausschlaggebend für das Ende der Gießereihalle als Kulturzentrum war letztendlich aber nicht die Schwermetallbelastung, sondern ein bürokratisches Schnippchen. Die Stadtverwaltung hatte versäumt, die Nutzung der Gießereihalle in die Bebauungspläne einzutragen. Der ursprüngliche Gemeinderatsbeschluss war wertlos geworden. Die Frage Absicht oder Versehen war müßig. Die Kulturhalle war endgültig gekippt. Der östliche Teil der Greta-Fabrik war erneut von Abriss bedroht.
Inzwischen war die Schwermetallbelastung in den anliegenden Stadtvierteln zu einem solchen Politikum geworden, dass ein Abriss nur nach einer vollständigen Altlastensanierung erlaubt wurde. Die geschätzten Kosten entsprachen gerade dem Wert des Grundstücks. Deshalb machte die neu gegründete Initiative Greta Ost der Stadt 1991 ein Kaufangebot von einer symbolischen Mark plus die Verpflichtung, die Altlastensanierung durchzuführen. 3,5 Jahre später kaufte Greta Ost das Grundstück. In der Zwischenzeit blieben die Gretas allerdings nicht untätig. Sie begannen schon einmal in Eigeninitiative mit der Altlastensanierung. Zentimeter für Zentimeter wurde das Blei aus den Gebäuden abgesaugt, eine Arbeit, die bis zum Frühjahr 1997 dauerte. Ab diesem Zeitpunkt ist der Umbau in vollem Gang. Und die neueste Nachricht? Das ehemalige Bürogebäude der Fabrik an der Faulerstraße, das bisher in Privateigentum war, steht zum Verkauf an. Die jetzigen Mieterinnen wollen es kaufen und in Selbstorganisation übernehmen. Ein neues Mietshausprojekt soll entstehen. Greta Süd.
Platz war blau, so viel Bullen waren.
Tonstein und Scherben, muss das jetzt sein?
Das muss jetzt sein.
Sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas Ähnliches, sagte einer. Das Bethanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Menschmeier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz, damit meine Knüppel gerade genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus.
So, was gibt's denn heute?
Oh, heute gibt's Pellkartoffeln mit Quark, Avocado-Creme, Eiweih. Das sind die Beilagen zu den Pellkartoffeln. Dazu einen großen gemischten Salat mit Schafskäse, Mais, Paprika, Gurken und natürlich grüner Salat. Ja, und dann, genau, als Krönung des Ganzen gibt's dann noch Omelette.
Das hört sich total lecker an. Für was brätst du denn jetzt hier den Speck, der da gerade in der Pfanne vor sich hin?
Ja, da will ich versuchen, für unsere wenigen, eher vielen Fleischesser am Tisch ein Speckomelett zu zaubern.
Und gibt es Nachtisch?
Oh, mit dem Nachtisch, da musste ich irgendwie etwas kürzer treten, hatte ich nicht so viel Zeit heute Morgen. Da gibt es dann leider nur die Restbestände aus dem HL, Lebkuchen, Herzen.
Maria, noch mal eine andere Frage, was machst du lieber, die Kocherei oder bauen?
Bauen.
Das war das Menü der Baugruppe vom Montag letzter Woche, gekocht von Marion. Und was die Baugruppe, die sich übrigens kollektiv und ohne Chef oder Chefin organisiert, sonst noch so tut, kommt im folgenden Interview mit der Baufrau Annette zur Sprache. Und auch sonst einiges Grundsätzliches über das Greta-Projekt. Annette, wir haben jetzt schon gehört, wie groß das Gelände ist und welche Projekte hier alles sind. Wohnungen gibt es auch eine ganze Menge. Wie viele Leute wohnen denn hier?
Zurzeit wohnen ungefähr 45 Leute hier und irgendwann mal, wenn alles fertiggestellt ist, also alle Gebäude fertig ausgebaut, der Neubau fertig, dann werden hier circa 80 Menschen wohnen.
Das Projekt ist selbstverwaltet. Was bedeutet das? Wie ist das organisiert und wem gehört das Ganze denn nun wirklich?
Zunächst mal gehören die Häuser all den Menschen, die aktuell da drin wohnen und arbeiten. Das heißt, die arbeiten und leben hier selbst organisiert, sind verantwortlich für ihre Häuser, für ihre Projekte. Was ganz konkret heißt, dass die dann auch die Hausverwaltung übernehmen, irgendwelche Modernisierungsmaßnahmen in die Wege leiten oder durchführen.
Wenn du sagst, das gehört den Leuten, die hier wohnen, das heißt, die haben hier alle Geld eingelegt oder haben alle irgendwie ein Stück gekauft?
wenn es denen gehört, die hier wohnen, das hat überhaupt gar nichts mit ihrem Besitz zu tun und das Recht hier zu wohnen kann man sich nicht erkaufen, sondern es ist wie, es wird entschieden in den einzelnen WGs, wer einzieht und wer nicht einzieht. Organisatorisch ist es so, dass die Mieterinnen sind zusammengeschlossen im Hausverein. Da gibt's den Hausverein Maschinenhalle und den Hausverein Greta Ost. Als anderes Organ gibt's noch das Mietshäuser-Syndikat. Und die beiden, der Hausverein und das Mietshäuser-Syndikat, sind die jeweiligen Gesellschafter. Einmal von der Maschinenhalle GmbH und das andere von der Greta Ost GmbH.
Das heißt, das Mietshäuser-Syndikat hat die Gebäude von der Stadt gekauft?
Kann man nicht so sagen. Es hat die Greta Ost GmbH hat die Gebäude von der Stadt gekauft und im anderen Fall eben die Maschinenhalle GmbH.
Was macht dann das Mietshäuser-Syndikat? Das hört sich so ein bisschen nach Mafia an.
Das ist nur der Name. Die tun natürlich ganz andere Dinge. Das Mietshäuser-Syndikat hat in diesem Gesellschafterkonstrukt die Aufgabe, wenn es um den Verkauf der Gebäude gehen würde, diesen zu verhindern. Und das heißt damit, die Häuser langfristig vom Markt zu entziehen. Das heißt, mit diesen Gebäuden kann nicht spekuliert werden.
Jetzt gibt's hier die Mieterinnen und dann die Leute, die in Projekten arbeiten und es gibt die Baugruppe, die hier auch noch einiges am Bauen ist. Wer ist in dieser Baugruppe? Was sind das für Leute? Sind das ausgebildete Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter?
Die Baugruppe besteht zurzeit aus ungefähr 20 Leuten. Die kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und nur die wenigsten haben eine Ausbildung in einem Handwerksberuf. Was aber alle haben, sind Erfahrungen, die sich über mehrere Jahre hinziehen in Baubereichen und sehr viele sind einfach auch schon ganz lange dabei und haben sich darüber viel Erfahrungen angeeignet, die jeden Tag zur Anwendung kommen. Und die Baugruppe ist im Moment dafür verantwortlich, wie der Name schon sagt, den Bau zu organisieren und zu planen. Und das bezieht sich auf zwei Projekte, einmal die Gießereihalle und die ehemalige Schmiede, die zurzeit zur Kindertagesstätte ausgebaut wird.
Und was baust du zum Beispiel?
Ich baue in der Schmiede mit und was wir im Moment machen, sind die Hausanschlüsse, das heißt das Verlegen von den Leitungen für Kaltwasser, Warmwasser, Heizung.
Die Baugruppe baut also?
Die Baugruppe baut, das ist das eine. Aber das, was gebaut wird, muss vorher natürlich zunächst mal geplant werden. Dazu arbeiten wir mit einem Architekturbüro zusammen, mit einem Installateur und haben auch viel Kontakt zu Fachleuten, die wir dann bei Bedarf zu Rate ziehen. Eine andere Aufgabe der Baugruppe ist eben auch, sich um die Finanzierung zu kümmern. Das beinhaltet viel Öffentlichkeitsarbeit.
Ich habe die Baugruppe auch schon mit Bügelbrettern in der Stadt gesehen zum Beispiel.
Ja, das war unsere Kampagne letztes Jahr im Januar, Februar, als wir ganz massiv um neue Direktkredite geworben haben. Und da war das Bügelbrett ein ständiger Begleiter.
Und habt ihr jetzt eine neue Kampagne vor?
Es gibt Planungen für eine neue Kampagne und damit werden wir wohl kommendes Frühjahr überraschen. Da gehören dann wieder die Elemente auch vom letzten Jahr dazu. Es wird natürlich Plakate geben, wunderschön, und Party, Konzert, aber das wird sich alles noch zeigen.
Ich möchte nochmal zurück auf den Bau kommen. Wenn man hier aufs Gelände kommt, sieht man ja, dass fast jeden Tag emsig gebaut wird. Was ist denn hier noch geplant? Was soll hier noch entstehen?
Die Gießereihalle ist zurzeit unsere größte Baustelle. Und wenn die fertig ist, dann sind da 5 neue Sozialwohnungen entstanden in der Größe von 2 bis 4 Zimmern. Das ist in den Obergeschossen und Dachgeschossen. Und im Erdgeschoss gibt's einen Fahrradladen voraussichtlich, gibt's 2 Büroräume für Projekte oder kulturelle, soziale Initiativen. Dann werden wir einen Raum haben, der im Moment noch nicht vergeben ist. Da gab's immer die Planung, einen Gemischtwarenladen zu machen. Das hat sich mittlerweile zerschlagen. Und als letztes wird es noch einen großen Sportraum geben. Wenn die Gießereihalle fertig ist oder vielleicht auch schon vorher, gibt es noch einen Neubau. Der grenzt an die Faulerstraße an und schließt dann an das Lagerhaus und an die Schmiede. Dort werden nochmal 9 Wohnungen gebaut. Die 2 Erdgeschosswohnungen im Neubau sollen barrierefrei, das heißt rollstuhlgerecht sein.
Alles so anhört, die Gießereihalle wird umgebaut, was ja eine riesige alte Fabrikhalle ist. Es soll ein Neubau entstehen. Wo kommt das Geld her?
Was das Geld anbetrifft, gibt es für Greta Ost 2 Standbeine. Das sind einmal Darlehen aus dem sozialen Wohnungsbau, das heißt Gelder der Landeskreditanstalt. Und zum anderen, das macht den weit größeren Teil aus, finanzieren wir uns über private Direktkredite. Das sind Gelder, die Leute, die das Projekt unterstützen wollen, uns zur Verfügung stellen auf begrenzten oder unbestimmten Zeitraum. Und wir bieten an, das Geld zu verzinsen zwischen 0% und 3%.
Und in was für einer Höhe kann man das euch zur Verfügung stellen?
Wir nehmen Direktkredite ab 1000 Mark an. Ansonsten ist die Höhe unbegrenzt. Und als neue Möglichkeit haben wir jetzt noch ein Kindersparbuch eingerichtet. Das basiert auch auf dem Konstrukt der Direktkredite, aber ist speziell eine Möglichkeit, für Kinder Geld anzulegen. Das heißt, wenn Eltern oder Omas oder wer auch immer Geld für Kinder ansparen möchte, dann gibt es jetzt hier das Kindersparbuch.
Also nochmal zurück zu den Direktkrediten. Angenommen, ich habe 5000 Mark übrig. Ich möchte es nicht gerne auf die Bank tragen, weil ich ja dort nicht weiß, was dort damit gearbeitet wird. Und ich finde das Greta-Projekt unterstützenswert. Wie funktioniert es dann? Wie gehe ich vor?
Also wenn du dich entscheidest, Geld bei uns anzulegen, dann kannst du vorbeikommen. Und wir haben einen Direktkreditvertrag vorbereitet, der dann zusammen durchgegangen wird, wo die Punkte entschieden werden, Laufzeit und Verzinsung. Und danach wirst du das Geld entweder bar einzahlen oder auf unser Konto überweisen. Und wir arbeiten dann mit diesem Geld. Das heißt, einmal wird natürlich für den Bau Geld ausgegeben, für die Löhne. Und zum anderen ist es auch aber ein ständiger Umschuldungsprozess. Das heißt, wir müssen ja auch immer wieder Kredite zurückzahlen. Und dafür wird auch ein Teil des Geldes verwendet.
Bagger bis 1997, der Umbau der Gießereihalle beginnt, die Gretas singen.
Oh. Schau mal da. Das ist doch der Kamin, oder?
Du meinst, wir sind hier auf dem Kreta-Gelände?
Ich glaube schon. Jetzt müssen wir das Büro suchen.
Das Büro? Das Büro von Greta Ost?
Ja. Die betreiben nämlich unerlaubte Bankgeschäfte.
Und wo sollen wir das suchen?
Ich weiß auch nicht. Guck mir jetzt noch mal die Schilder da an.
Töpferei?
Nee. Guck mal da. Hey, schau mal da. Ah, oh, das müssen wir sofort dem Chef melden. Radio Dreieckland. Der ist doch verboten, oder?
Los, ruf den Chef an.
Oh. Ist gerade nicht zu Hause.
Aber Radio Dreieckland interessiert uns doch eigentlich gar nicht. Lass uns nach Greta Ost gucken. Wo geht denn das hier rein?
Ich weiß nicht. Schau mal da hinten. Da ist ein großes Schild. Vielleicht steht da noch was drauf.
Direktkredite. Ist es nicht verboten?
Das ist der Beweis. Lass uns schnell. Schreib das mal auf. Los, und dann zurück.
Ja, los, wir schicken es nach Berlin.
Ja, so oder so ähnlich muss es sich abgespielt haben, als zwei Freiburger Polizeibeamte im vergangenen Frühjahr das Baubüro auf dem Kreta-Gelände gesucht haben, um Verdachtsmomente für illegale Bankgeschäfte des Projekts zu sichern. So oder so ähnlich ist es zumindest in den Akten nachzulesen. Mittlerweile ist die Finanzierung des Projekts wieder wie eh und je über Direktkredite solidarischer Privatpersonen organisiert. Genau dieses Finanzierungsmodell war aber im April 99 stark in Misskredit geraten. Eine schwere Zeit für Greta Ost. Die Chronik der Ereignisse. Februar 1999.
Greta Ost startet eine Direktkreditkampagne unter dem Motto Freestyle Banking und Investsurfen. Im Rahmen dieser Kampagne finden einige Öffentlichkeitsaktionen statt.
9. April.
Die Freiburger Polizei ist auf die Kampagne aufmerksam geworden und hat Werbematerial nach Berlin weitergeleitet. Greta Ost erhält einen Brief von einem Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen mit Sitz in Berlin. In diesem Brief geht es um den Verdacht des möglicherweise unerlaubten Betreibens von Bankengeschäften. Die Annahme von privaten Direktkrediten, eine Hauptfinanzierungsquelle von Greta Ost, soll verboten sein. Außerdem sind die Begriffe Invest und Bank geschützte Begriffe und dürfen nicht verwendet werden. Die Greta Ostler sind entsetzt. Erkundigungen nach allen Seiten bringen ähnliche Fälle zutage, wo das Amt rigoros vorgegangen ist.
4. Mai.
Greta Ost nimmt einen Anwalt und Stellung zu den Vorwürfen. Der soziale Charakter des Projekts wird betont, und die Absicherung der Kreditgeberinnen durch eine Sammelgrundschuld wird dargestellt. Greta Ost erklärt außerdem, auf die Begriffe Invest und Bank in Zukunft zu verzichten.
1. Juni.
Das Bundesaufsichtsamt sieht seinen Verdacht des Betreibens unerlaubter Bankgeschäfte als erwiesen an und fordert Greta Ost auf.
Erstens.
Ab sofort keine Direktkredite mehr anzunehmen.
Und zweitens.
Die unverzügliche Abwicklung, das heißt die Rückzahlung aller Direktkredite in die Wege zu leiten.
11. Juni.
Nach einem Krisenplenum auf dem Kreta-Gelände findet die erste Pressekonferenz von Greta Ost statt. Das Interesse der Medien ist groß. Die ARD-Sendung Monitor beschließt, sich der Sache anzunehmen. Unter anderem kommt dadurch ein Interview mit dem Bundesaufsichtsamt-Präsidenten Herrn Arthur Pöhus zustande. Dieser schlägt vor, dass, anstatt das Projekt zu zerschlagen, eine Aufnahme einer Zusatzklausel in die Direktkreditverträge ausreichen würde, um die ganze Sache zu beenden. Nach 2 Monaten Bangen um das Projekt ist das jetzt der erste Lichtblick. Unwillkürlich fragt man sich, wozu die ganzen Drohgebärden, wenn es zum Schluss auf eine Klausel hinausläuft?
Juli bis Oktober.
Es folgt ein reger Brief- und Telefonverkehr zwischen Greta Ost und dem Bundesamt, in dem zäh um den Wortlaut einer möglichen Klausel verhandelt wird.
6. Oktober.
Greta Ost willigt schließlich in eine Zusatzklausel ein. Sinngemäß sollen alle Darlehensgeberinnen und Darlehensgeber darauf hingewiesen werden, dass im Falle eines Konkurses alle anderen Schuldner zuerst ihr Geld zurückbekommen. Was bleibt, ist die Absicherung der Direktkredite durch eine Immobilie in bester Innenstadtlage.
25. November.
Alle Darlehensgeberinnen und Darlehensgeber, bis auf einen, haben die Klausel akzeptiert und unterschrieben. Greta Ost ist gerettet.
21. Januar 2000.
Greta Ost gibt die endgültige Beendigung der Abwicklung auf einer Pressekonferenz bekannt. Nach einem Dreivierteljahr Behördenhickhack kann jetzt alles so weiterlaufen wie immer.
Denn heute?
Quichlerin.
Und was brauchst du da alles? Was hast du da für Zutaten genommen?
Och, ganz normal. Also einen Teig, wo ich ausgelegt habe, auf die zwei Bleche. Und dann hier die Soße, die ich dann drüber leere. Und dann den Käse noch
was
drauf.
Was ist in der Soße drin?
Das ist Sauerrahm und Kräuter und Eier und was habe ich noch reingemacht? Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ich habe schon eine ganze Weile da stehen, weil ich heute ganz gut in der Zeit bin. Ansonsten ist es ein ziemlich stressiger Job. Also, aber heute bin ich wirklich früh fertig. Von daher habe ich es ganz gemütlich eigentlich jetzt gerade.
Und gibt's Nachtisch?
Ja, gibt Nachtisch. Birne, klein geteilt und so eine Schoko-Sahnesoße drüber.
Thank you. Ja, mittlerweile wissen wir schon einiges über das Kreta. Wir wissen zum Beispiel, was die Baugruppe so zu kochen und zu essen pflegt. Und jetzt im allerletzten Teil dieser Sendung sollen auch noch Bewohnerinnen zu Wort kommen. Über 40 Menschen, wir haben es vorher gehört, leben heute bereits auf dem Kreta-Gelände. Als Rosi, unsere nächste Interviewpartnerin, vor über 10 Jahren hier eingezogen ist, hat der Ostteil des Kreta-Geländes noch der Stadt gehört. Ich habe sie gefragt, ob sich das Leben im Projekt vom normalen Wohnen unterscheidet.
Wow, gravierend. Also es ist erstmal, dass das, du hast ja keinen Vermieter. Du hast niemanden, der irgendwie sagt, mach das so, mach das so. Das war damals auch schon so, obwohl die Wohnung ja doch der Stadt gehört hatte. Das war auch das Erste, was mich ungeheuer beeindruckt hat. Also, dass diese Wohnung, die der Stadt gehört hat, dass wir die umgebaut haben, ausgebaut haben. Das Erste, was wir gemacht haben, war mein kleines Zimmerchen, ein neues Fenster reinbauen, in das Dach reingeschnitten. Das fand ich damals ungeheuer beeindruckend, dass das einfach so geht, ne? Und das ist schon das, dass ich das Gefühl habe, ich kann, mein Wohnen ist selbstbestimmt. Ich muss nicht irgendwie wie irgendjemand Fremden die Kohle abdrücken, ne? Für das, dass er da eine Wohnung hingestellt hat. So, das ist meins, ist ein Stück weit, ne? Das ist auch in meiner Verantwortung liegt. Dieses Haus, nicht nur die Wohnung, sondern auch das Haus und auch das Gelände, auf dem das liegt. Und es hat halt einfach auch eine politische Dimension, ne? Also weil das ist einfach hier erobertes Gebiet, so mühselig erobertes Gebiet. Und dafür trägt man halt schon eine gewisse Verantwortung. Dass aus dieser Idee, die ursprünglich da war, ja, dass sie da irgendwann nochmal was Neues rauswächst, was irgendwo attraktiv ist, auch für Leute, sich da neu und immer wieder zu engagieren.
Was könnte das sein?
Finde ich schwierig, die Frage. Denn auf der einen Seite sehe ich auch, ich meine, so wie am Anfang die Idee war, arbeiten und leben an einem Ort, das stimmt so einfach nicht mehr. Also, das ist für viele einfach, die es versucht haben, nicht lebbar gewesen, weil die Gefahr, dass du dann ja in dem Ghetto lebst und überhaupt nicht mehr rauskommst, dich abschließt und ja auch ein Stück weit vor der Wirklichkeit, die Wirklichkeit außen vor lässt, die ist einfach zu groß. Ne? Dasselbe sehe ich in WGs. Ne? Also viele haben einfach keine Lust mehr, in so Groß-WGs zu leben. Ne? Und ich meine, Kreta ist einfach schon dazu angelegt, das sind erstmal WG-Wohnungen. Ne? Was ich im Prinzip auch nach wie vor richtig finde, aber ich denke, man sollte vielleicht noch nach einer anderen Möglichkeit von Wohnen suchen und die hier auch installieren. Und klar, ich denke mir, das Kreta-Gelände darf nicht irgendwie singulär bleiben. Also es sollte die Ideen, die es hat, sollte das auch weiterhin nach außen tragen. Dazu braucht es halt einfach die Leute, die da engagiert sind und die Kohle, das ist klar.
Thank you.
Ist Leben und Arbeiten im Greta-Projekt als ein überholtes Ideal? Dazu gibt es hier sicherlich ganz verschiedene Ansichten und es gibt auch einige Bewohnerinnen, die diese alte Idee noch ganz gerne leben. Zu ihnen gehört Katharina, unsere nächste und letzte Interviewpartnerin in dieser Sendung. Sie lebt und arbeitet nicht nur im Greta, sie liebt noch dazu ihre große WG. Katharina, du wohnst hier auf dem Gelände in der Frauen-Lesben-WG. Seit wann wohnst du hier?
Seit knapp 2 Jahren.
Und was hattest du für Vorstellungen? Warum bist du hierher gezogen aufs Greta?
Also ich meine, zum einen war es einfach, dass wir eine große WG sind und wir wollten eine Wohnung, in der wir einfach als WG angemessen wohnen können. Das heißt, dass jede ein Zimmer hat, das wirklich auch akzeptabel groß ist. Wir haben sehr lange nach einer Wohnung jetzt auf dem freien Wohnungsmarkt gesucht und da war es ganz klar, dass die Wohnungen nicht so geschnitten sind. Da gibt es dann irgendwie ein Kinderzimmer, das ganz klein ist und ein Wohnzimmer, vielleicht noch mit Durchreiche zum Esszimmer, was riesengroß ist. Und dann bräuchte man im Grunde genommen, weiß ich, ein ganzes Haus, dass da angemessen die Zimmer wären. Und es wäre weder zahlbar, noch würden wir das als WG kriegen.
Also war der Hauptgrund, dass die WG oder dass die Wohnungen hier WG-gerecht geschnitten sind?
Es war zumindest mit ein Grund, der es überhaupt ermöglicht hat, als große WG hierher zu kommen. Dann war das ganz klar auch nochmal eine andere Entscheidung. Wollen wir hier aufs Greta Gelände mit eben auch einer gewissen Einbindung und ein Teil von einem Projekt zu sein? Und das war dann aber auch eine sehr klare Entscheidung und auch ein Interesse daran.
Und was bedeutet jetzt für dich in einem selbstverwalteten Projekt zu wohnen? Also was bedeutet das konkret für dein Wohnen hier?
Also zum einen bedeutet es natürlich einfach mit dem Gelände hier, dass auf diesem Gelände sehr viele Projekte sind, die selbstverwaltet sind oder die politische Arbeit machen und dass es auch einfach von den anderen Nachbarinnen und denen, die hier wohnen und arbeiten, dass die so ein bestimmtes Interesse an einer anderen Lebensform haben. Und das finde ich einfach vom Grundgefühl angenehm. Auch sowas wie rauszugehen und irgendwie um die Ecke zu gehen und ins Strandcafé sitzen zu können. Und ins Strandcafé kann ich meine Thermoskanne mitnehmen, wenn ich will, oder ich kann einen Kaffee für 2 Mark haben. Das ist irgendwie so eine Form von öffentlich sein können und da sein können, wie ich es jetzt sonst nirgendwo habe. Und das andere ist natürlich Projektseite, auch mit Plänen, Entscheidungen, also bis hin zu, dass wir dann selber die Mieterhöhung entscheiden müssen, dann teilweise auch an einfach Sachzwängen, ist dann klar, okay, und wir machen uns 50 Pfennig oder eine Mark Mieterhöhung auf einen Quadratmeter, weil die und die Gründe. Aber letztendlich ist natürlich auch eine günstigere Miete, aber das ist so eine Möglichkeit, ein Stück weit mitzuentscheiden und es hat Vor- und Nachteile, denke ich.
Was würdest du dir wünschen hier fürs Greta oder für dein Wohnen auf dem Greta? Was, hast du irgendwelche Utopien, wie du denkst, hier, so soll es mal hier werden?
Also eine Utopie, die ich fürs Gelände hätte, wäre, dass es wirklich nochmal eindeutig Behinderten zugänglicher würde. Teilweise ist da ja schon drauf geachtet worden beim Bauen, dass die Türen breit genug sind oder dass es eine rollstuhlbefahrbare Toilette gibt. Und ich denke aber, dass da noch ein bisschen mehr dran gearbeitet werden müsste und dass es dann auch öffentlich werden könnte, dass es wirklich zugänglich wird für alle Leute und für Leute im Rollstuhl. Dann, was ich schon denke, das Thema einfach, dass viele eben auch in anderen Projekten oder mit ihrer Arbeit auch sehr beschäftigt sind und dadurch jetzt direkt in das Geländeprojekt teilweise könnte mehr Energie reinkommen, also mehr Lust, mehr Elan. Und mir geht es zum Beispiel selber so, dass ich teilweise sehe, da könnte man noch was machen oder hier mehr Öffentlichkeitsarbeit und ich im Grunde genommen auch Lust hätte, aber einfach merke, ich habe nicht die Kapazitäten, ich bin mit anderen Projekten beschäftigt und habe da einen Schwerpunkt. Und ich denke, was sich schon noch als Utopie verändern könnte, dass noch mehr Leute mit mehr Lust und Zeit fürs Projekt auftauchen würden, vom Himmel fallen, wie auch immer.
Und nochmal Bagger bis 1997. Vielleicht nicht die beste Tonqualität, aber so schön nostalgisch. Damit sind wir am Ende unseres Features über das Greta-Projekt angekommen. Wer neugierig geworden ist und mehr wissen will, kann natürlich kommen und sich die Sache live anschauen. Adlerstraße 12 ist die Adresse. Infomaterial wird auch gern zugeschickt und Direktkredite werden natürlich immer gesucht. Ja, und jetzt gebe ich mal die Kontaktadresse hierzu. Man kann hier, wie gesagt, kommen. Greta Ost, Adlerstraße 12 im Stadtteil im Grünen. Man kann hier auch anrufen bei Greta Ost. Das ist die Telefonnummer Freiburg 0761 und dann die 24887. Nochmal 24887. Und dann natürlich gibt es auch eine Homepage im Internet. Die Adresse ist www.gretaost.syndikat.org. Nochmal www.gretaost.syndikat.org. Und wir verabschieden uns hiermit. Am Mikrofon waren
Isa,
Elke
und Birgit.